wir denken schon wirklich an jeden Einzelnen mit. Und das Auto ist das egoistische Verkehrsmittel. Also allein schon vom Flächenverbrauch her, allein vom Ressourcenverbrauch her. Und jetzt mal ganz ehrlich, es ist auch die Zeit der fossilen Verbrennung ist einfach vorbei.
Munich Next Level. Pioniere der Urbanität sprechen über Wege in die Stadt der Zukunft. Der Podcast mit Marco Eisenack aus dem Muckbook Clubhaus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Munich Next Level. Schön, dass du wieder dabei bist, wenn wir dich mitnehmen zu inspirierenden Menschen, zu besonderen Persönlichkeiten unserer Stadt, die unserer Stadt einen Stempel aufdrücken, der hoffentlich in die Richtung geht, dass es unsere Städte lebenswerter macht, schöner macht und wir auch weiterhin gerne in München bleiben wollen. Und wir haben auf vielfachen Wunsch heute einen Gast eingeladen, den viele von euch auch kennen werden, weil man kann sagen, es ist sozusagen der bekannteste, renommierteste Radelaktivist dieser Stadt, wenn man die sich so umhört in der Szene. Martin Laschewski ist sein Name und er ist Geschäftsführer der Freiraumviertel G GmbH und ist heute zu Gast bei uns wieder im wunderschönen Muckbook Kaffeehaus, unserem temporären Podcast-Studio. Und ich freue mich auf die nächste gute, knappe Stunde, um darüber zu sprechen, wie geht es weiter mit dem Verkehr in München? Was sind die Knackpunkte für eine bessere Mobilität? Und warum schwört Martin Laschewski so sehr auf die Zweiräder? Und was tut er selber dafür, um die Stadt auch wirklich zu verändern? Und das ist jede Menge Stoff und ihr werdet gespannt sein. Einiges wird euch auch bekannt vorkommen, weil ihr schon dran vorbeigefahren seid mit dem Auto oder dem Fahrrad. So, herzlich willkommen, lieber Martin.
Servus.
Servus. Servus ist übrigens ein gutes Stichwort. Ich wurde darauf angesprochen, dass uns Leute auch gerne schreiben wollen, wenn sie ähnlich wie jetzt hier die Person, die Martin Laschewski vorgeschlagen haben, wenn ihr auch einen Vorschlag machen wollt, wen wir denn mal in unseren Podcast einladen sollten, dann schreibt einfach an servus@muckbook.de. Dort nehmen wir gerne eure Vorschläge entgegen und machen für die nächste Staffel schon mal eine kleine Sammlung inspirierender Pioniere und Pionierinnen. So, Martin, wieso bezeichnen dich Leute als Pionier?
War mir bisher noch nicht klar, dass Leute mich so bezeichnen. Also bei der Einleitung bin ich ja jetzt hier gerade rot geworden. Das ist schon schmeichelhaft von dir. Also weil ich mich selbst so gar nicht sehe.
Ist aber nicht ungewöhnlich. Weil wir dich schon oft bei uns auf den Panels haben, in den Workshops haben und ich mich zurückhalte, anzuerkennen, das bürgerschaftliche Engagement, das ihr in dieser Stadt auf die Straße bringt. Und dieses auf die Straße bringen ist, glaube ich, genau der Punkt, den man mal ein bisschen erklären kann. Was macht das Freiraumviertel überhaupt?
Das Freiraumviertel, ja, kümmert sich halt eigentlich um im kleinen praktischen Stadtumbau und Mobilitätswende, im Groben zusammengefasst.
Also Mobilitätswende habe ich zuletzt auf deinem Instagram-Account gesehen. Die Mobilitätswende klopft an.
Ah, wo wir die Türen eingetreten haben, ja. Genau. Ist vielleicht ganz gut sinnbildlich.
Ja, weil Mobilitätswende klingt ja sehr abstrakt, aber ihr habt ein konkretes Bild davon, was die Mobilitätswende ist.
Naja, im Grunde genommen ist die Mobilitätswende halt eigentlich eine sozialgerechte Mobilität für alle zu schaffen. So, und das haben wir, glaube ich, in den letzten 70 Jahren komplett aus den Augen verloren. Und im Grunde genommen haben wir ja eigentlich gar keine neuen Ideen. Also alles, was wir so als Ideen haben, das gab es alles schon mal auch vor 100 Jahren. Und wir wollen halt eigentlich wieder dazu zurückkommen, oder ich möchte es gerne, dass das Mobilität für alle da ist und für jeden Einzelnen auch zugänglich ist und auch sozialgerecht ist. Und all das ist das Auto nicht. Da müssen wir halt einfach in meinen Augen komplett von wegkommen, in urbanen Räumen. Es wird bloß ein harter, langer Kampf.
Ja, weil genau das Argument, die Stadt soll ja weiterhin für alle sein, ist ja ein Argument, das jetzt viele Autofahrer auch vorbringen, wenn Radelaktivisten und Aktivistinnen sich die autofreien Städte wünschen oder die autoberuhigten Städte. Dann gibt es ja auch viele Argumente, Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, Menschen, die aus Zeitgründen das Auto benutzen müssen.
Naja, Zeit. Wer es eilig hat, der sollte nie das Auto benutzen. Das ist erstmal grundsätzlicherweise. Das ist einfach nicht funktioniert in urbanen Räumen. Und ich finde es immer ein bisschen, wir denken schon inkludierend. Also wir denken an jeden Einzelnen. Und wenn wir auf unser Banner schreiben, wir hätten gerne eine autofreie Innenstadt, dann ist natürlich mit reingedacht, dass Versorgungsfahrzeuge, Lieferverkehr, Leute mit Mobilitätseinschränkungen, alle möglichen Leute die Innenstadt trotzdem noch nutzen können. Das passt bloß aufs Banner nicht drauf. So groß sind unsere Banner halt leider nicht. Und um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, gerade die Radelszene, gerade die links-grün versiffte Szene, die denkt immer von vornherein inkludierend und denkt viel, viel mehr mit an jene Einzelnen und gerade auch an die Schwächeren in unserer Gesellschaft, als es ein Autofahrer jemals tun würde, als es ein Autokonzern jemals tun würde. Da muss man uns vielleicht auch ein bisschen vertrauen und vielleicht müssen wir auch diesen Vertrauensvorschuss noch weiter aufbauen, dass wir den noch mehr bekommen, aber im Grunde genommen, wir denken schon wirklich an jeden Einzelnen mit und das Auto ist das egoistische Verkehrsmittel. Also allein schon vom Flächenverbrauch her, allein vom Ressourcenverbrauch her und jetzt mal ganz ehrlich, es ist auch die Zeit der fossilen Verbrennung ist einfach vorbei. Das ist jetzt noch eine Übergangstechnologie, auf die wir leider teilweise angewiesen sind. Aber im Grunde genommen ist es halt antiquierte Technik, die gehört ins Museum und das war es dann gewesen.
Aber eine Gewohnheit, die nicht leicht abzugewöhnen ist, dagegen ist Rauchen vielleicht sogar ein Klacks für viele. Aber gerade die E-Mobilität natürlich für viele auch ein Argument ist, die sagen, ja jetzt stinken wir ja nicht mehr durch die Gegend, jetzt möchten wir weiterhin in die Städte fahren.
Genau, aber nur weil wir den Antrieb oder die Antriebsart ändern wir an der ursächlichen Probleme, die wir in der Stadt haben, rein gar nichts. Also egal, ob du ein E-Auto hast, ob du ein Verbrennerauto hast, völlig gleich, du brauchst unheimlich viel Ressourcen, du brauchst unheimlich viel Fläche, du hast unheimlich viele Emissionen. Und Emissionen sind halt nicht nur Feinstaub und Stickoxide, sondern ist halt einfach auch Lärm. Und wenn man sich mal einfach an eine Straße hinsetzt, an eine große Straße, von mir aus auch an den Mittleren Ring, das ist unerträglich, da will keiner sein. Und wenn wir dann gucken, wo sind billige Wohnungen, wo sind vielleicht auch sozial schwache Gebiete, es ist immer in der Nähe von so Einfallstraßen oder vom Mittleren Ring. Und dann sind wir ganz schnell wieder bei dem Kreisschluss, wo man sagt, okay, das Auto ist auch dementsprechend sozial ungerecht, weil die Leute, die selber sich vielleicht gar kein Auto leisten können, die leiden am meisten darunter. Das ist das Kleine von dem, wie es im Großen auf der Welt läuft. Also die Leute, die am meisten unter der Klimakrise leiden, sind halt nicht die, die gerade die Emissionen raushauen. Das ist so, ich meine, so ein kleines Urwaldvölkchen, wo die Insel dann komplett absäuft. Die haben nichts mit diesem modernen Konsum und nichts mit der modernen Gesellschaft zu tun. Die können überhaupt nichts dafür, leiden am meisten darunter.
Mhm. Das ist so, diese Flächengerechtigkeit merkt man natürlich gerade auch beim stehenden Verkehr. Das heißt eben, wie Oliver May-Beckmann erst kürzlich im Podcast ja auch wieder die Zahl rausgehauen, 97% der Zeit stehen die Fahrzeuge rum und leider auch oft am Straßenrand, weil der Anwohnerausweis irgendwie 30 Euro im Jahr kostet. Ja, wie ist da deine Einstellung?
Dann müssen wir uns halt, das ist wieder das Problem, wir als kleine Kommune oder auch größere Kommune, wir sind ja sofort, wenn es um Verkehr geht, sind wir ganz schnell im Landesrecht drin, sind wir ganz schnell im Bundesrecht drin. So viel Spielraum haben wir gar nicht. Und der Gesetzgeber hat zwar jetzt ein paar Regelungen geschaffen, wo wir ja als Kommune mehr Spielraum hätten, aber es ist eigentlich noch nicht das, was wir eigentlich wirklich brauchen. Und eigentlich ist es ja auch immer so, dass die Gesetze und die Regelungen eigentlich immer dem Zeitgeist und der Gesellschaft hinterherrennen, wenn man so mal reinguckt in die Geschichte. Und dass der Erstbürger wirklich hart dafür kämpfen muss, bis sich Gesetze geändert haben. Das ist dann einfach so, wir können nicht vom Gesetzgeber erwarten, dass er die Grundlagen dafür schafft, was wir eigentlich machen wollen. Also im Grunde wird es einfach genau andersrum sein, dass wir erstmal flächendeckend, gesellschaftsprägend unsere Ideen, unsere Visionen durchgetrieben haben. Und dann sagt der Gesetzgeber, oh, okay, cool, jetzt müssen wir ja wirklich mal darauf reagieren und irgendwas ändern.
Also im Grunde befindet ihr euch im Straßenkampf im besten Sinne einer
Straßenkampf Verkehrsrevolution. Ist halt wieder eine harte Nummer. Es ist so, auf der einen Seite ist es falsch, es als Straßenkampf zu bezeichnen, weil Sprache ja auch was sehr, sehr Diffiziles ist und ich möchte nicht vom Kampf sprechen. Das ist so, weil das halt auch immer Gewalt bedeutet und Gewalt geht von mir eigentlich immer nur vom motorisierten Verkehr aus. So ein Fahrradfahrer, ein Fußgänger, jemand, der den öffentlichen Nahverkehr benutzt, die haben kein Potenzial Gewalt in sich, eigentlich ein großes oder nicht viel Aggressionspotenzial drin in der Theorie. In der Praxis, jeder, der schon mal Fahrrad gefahren ist in München und dann vielleicht auch die Schwanthaler Straße hoch runter muss oder sich zum 10.000. Mal darüber aufregt, dass schon wieder jemand auf dem Radweg oder auf den Schutzstreifen parkt, der hat dann schon sehr viel Aggressionspotenzial in sich, weil es einfach komplett nervt.
Warum glaubst du aber, dass gerade die Fahrradfahrer immer wieder als besonders aggressiv wahrgenommen werden? Und der Begriff des Radl-Rambos ist ja ein mit Leidenschaft genutzter Begriff. Und ich weiß nicht, wie oft ich, wenn ich mit Menschen über den Münchner Verkehr rede, immer im zweiten Satz dann die aggressiven Fahrradfahrer kommen.
Im Grunde genommen ist ja jeder aggressiv im Straßenverkehr. Also der Straßenverkehr holt von jedem das Schlechteste hinaus. Also auch eine tiefenentspannte Yogamutti, sobald die halt in ihrem SUV sitzt, ist die richtig aggressiv. Aber da will sie durch, da geht sie halt hart rein. Es ist halt einfach das Prinzip auch, wir können ja auch einfach auf Bakterien schauen. Das ist so die kleinste Form, die wir mit haben. Dann, sobald es eng wird, wird es einfach aggressiv. Dann fressen sie sich gegenseitig auf. Und so ist es halt auch im Straßenverkehr.
Wir brauchen Platz.
Ja, aber wir sind Gott sei Dank nicht mehr in den 70er Jahren oder in der Nachkriegszeit, wo wir einfach komplette Altbauhäuserreihen weggesprengt haben und einen mittleren Ring hinzuzimmern. Also der Platz ist endlich in dieser Stadt und wir werden im Straßenraum auch nicht mehr Platz bekommen. So, im Grunde genommen würde ich ja gern wieder zurück, wieder München werden und eigentlich Straßenraum rausnehmen. Schwanthaler Straße wieder das Beispiel. Die hatten mal Vorgärten. Können wir bitte die Vorgärten wieder zurückschaffen? Das ist so Flächen entsiegeln und einfach wieder für viel, viel mehr Grün sorgen in der Stadt.
Schwanthaler Straße, auch ein schönes Stichwort. Da hatten wir zusammen auch eine Zwischennutzung. Und du hast im Hinterhof deine Werkstatt gehabt mit dem Freiraumviertel. Das wäre vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen zu erklären, bevor wir über die Projekte auch reden. Wieso kannst du eigentlich so gut schreinern und mit schrauben? Und was hast du eigentlich gelernt? Vielleicht erklärst du mal ein bisschen, wo du eigentlich herkommst. Du bist ja durchaus auch mal gerne Auto gefahren, wie ich weiß.
Ja, ich weiß gar nicht, warum das immer wieder hochgeholt wird. Ich hätte es niemals verraten dürfen.
War nur auf der Bühne.
Es fällt mir alles wieder auf die Füße. Im Grunde genommen, man muss es halt auch so sehen, das Auto ist ja nicht grundsätzlicherweise schlecht. Das ist so, es ist eine super tolle Erfindung. Eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts wäre ich, glaube ich, auch ein absoluter Autobastler-Schrauber geworden und hätte vielleicht eine Automarke gegründet. Es ist schon cool irgendwie alles. Die Technik, die da drin steckt, die Ingenieurskunst, worauf wir uns als Deutsche auch immer so gern berufen und sagen, oh, guck mal, was wir alles können, das ist schon alles grandios und toll. Die Auswirkungen von dem Ganzen, was es angenommen hat, das ist das Schlechte. Das ist so, wenn du zu viel isst, wirst du dick. Da hast du ganz viele Probleme auf einmal gesundheitlich. So ist es mit dem Auto halt auch. Und wir sind eigentlich vom Auto alle so satt gefressen, dass wir dringend jeder Einzelne mal auf Diät muss. Und das ist dann vielleicht auch genau das ganz, ganz Schwierige. Ich meine, wenn sich jeder Einzelne für sich persönlich vornimmt, jetzt im Januar wieder so, ich gehe mal regelmäßig ins Fitnessstudio und mache mal ein bisschen mehr für meinen Körper, will so 10 Kilo abnehmen. Das ist unheimlich schwierig, der innere Schweinehund, den zu überwinden, selbst wenn der Antrieb von einem selbst kommt, das ist unheimlich schwierig. Und wir brauchen so ungefähr 90 Tage, bis aus einem neuen Verhalten wirklich eine Gewohnheit wird. Deshalb sind halt spätestens ab Februar wieder die Fitnessstudios leer. Und dann kommt noch so jemand wie ich als externe Quelle und sagt, du, bitte ändere doch mal was. Bitte ändere was an deinem Leben, weil es für uns alle auch als Gesellschaft unheimlich wichtig wäre. Und dann funktioniert das natürlich noch schwieriger, weil der Antrieb nicht von einem selbst kommt.
Wie kam er denn bei dir?
Ich war einfach genervt. Das letzte Auto, was ich besessen habe, stand monatelang einfach nur vor der Tür und ich habe es nicht benutzt. Und immer, wenn ich es mal benutzen wollte, stand ich da und habe mir gedacht, wenn ich jetzt meinen Parkplatz aufgebe, den kriege ich ja nie wieder. Dann suche ich jetzt abends um 11 Uhr Ewigkeiten einen Parkplatz und dann nehme ich doch lieber die öffentlichen Verkehrsmittel. Und dann ist es irgendwann obsolet geworden für mich. Und das ausschlaggebende Punkt war halt einfach, dass mich die Karre so angenervt
aber
hat.
Aber Schmerz war eigentlich der Weg zur...
Komischerweise war es dann auch wieder ein finanzieller Schmerz. Mhm. Also zum Schluss ist halt das Steuergerät hochgegangen und das war dann der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe echt keinen Bock mehr drauf. Ich stopfe da jetzt nicht nochmal 800 Euro rein. Es ist mir einfach nicht wert. Und dann habe ich mehr Geld in ein neues Fahrrad investiert.
Und wie kam es dann, dass du das, man kann ja schon sagen, zu deinem Lebensinhalt gemacht hast, die Menschen, wie hast du es ja schon gesagt, bei der Mobilitätswende zu begleiten?
Lebensinhalt ist ein bisschen viel. Ich hoffe mal, ich bin ein bisschen mehr als Mobilitätswende.
Beruflichen?
Es ist, ja, wie die Jungfrau zum Kind eigentlich. Es ist so eins passiert nach dem anderen.
Wie ist denn Freiraumviertel entstanden? Ihr wart ja plötzlich da, habt in der Landwehrstraße Parklets aufgestellt.
Ja, ich bin ja noch nicht mal ein Gründer vom Freiraumviertel. Also irgendwann hat Henriette Koth bei mir angerufen und hat gesagt, hey, da gibt's ein paar Leute, die wollen Parkplätze in kleinen grünen Parks umwandeln und brauchen noch jemanden, der handwerklich geschickt ist. Und da dachte ich mir so, super, Autofahrer ärgern, bin ich mit dabei. Und so bin ich dann eigentlich zum Freiraumviertel gekommen und bin dann auch nicht mehr weggekommen.
Also, was begeistert dich so an der Idee? Es gibt ja schon etliche Vereine, man kann ja auch zu Green City gehen oder zu anderen Vereinen.
Also Green City ist halt einfach die Mutter der Verkehrswende und des Umweltschutzes in dieser Stadt. Das ist auch das Freiraumviertel ist eigentlich ganz klar auf Green City und Andreas Schuster zurückzuführen. Also gerade mein ganzes Aktivistendasein und alles, was ich so mache, ist auf Andreas Schuster zurückzuführen. Dass wenn ihr jemanden verantwortlich machen wollt für all das, dann ist es er halt einfach.
Muss man vielleicht erklären, Andreas Schuster ist bei Green City für das Thema Mobilität zuständig, ein Urgestein dieses Vereins und neuerdings eben auch im Stadtrat für die SPD zum Thema Verkehr federführend im Einsatz. Und du warst und er hat einen Podcast, und das war der erste Podcast-Auftritt von Martin Laschewski, oder? War es der erste? Auf jeden Fall einer in der Sendung Biergebiete, die man aber offenbar nicht auf Spotify findet, wie ich gerade festgestellt habe. Aber wenn ihr googelt, findet ihr.
Bitte macht's einfach nicht.
Biergebiete.
Es wäre irgendwie gut, wenn es nie veröffentlicht wird, was ich da von mir gelassen habe. Das wäre ganz hilfreich. Ja, und mal eins hat er halt einfach zum anderen geführt. Und
ich finde ja aber schon auch interessant, die Gruppe, die sich bei Freiraumviertel zusammengefunden hat, ist ja auch eine andere Generation von, sage ich mal, umweltbewegter Menschen, die nämlich ja eigentlich aus Managementpositionen bei BMW gekommen sind.
Yep.
Und eine ganz andere Herangehensweise auch in der Professionalität der Projektplanung hatten vielleicht.
Echt? Haben wir das?
Das würde ich erwarten.
Leider, nein. Nee, es ist schon faszinierend, dass das ehemalige BMW-Mitarbeiter oder auch Mitarbeiter von BMW sich auf einmal hinstellen und sagen, hey, wir wollen am öffentlichen Straßenraum was ändern. Aber eigentlich ist es ja auch nicht komplett falsch oder nicht undenkbar. Ich meine, nur weil du ein Automobilkonzern bist, da heißt es ja noch lange nicht, dass dir die Stadt völlig scheißegal ist. Und gerade so ein Autohersteller, der jetzt muss ich es politisch korrekt formulieren, jetzt wird's schwierig, es zu sagen. Also die negativen Auswirkungen vom Autoverkehr ist ja kein Ziel von BMW oder Audi oder irgendjemandem, sondern die wollen halt ein Auto, ein gutes Produkt auf die Straße bringen, was sie ja teilweise auch schaffen. Aber die ganzen negativen Konsequenzen davon, da sitzt ja kein Ingenieur und sagt so, oh Mann, wir wollen es jetzt hinkriegen, dass in München andauernd die Abgaswerte reißt und die Schadstoff-EU-Werte komplett reißt. Wir wollen, dass die Leute irgendwie 40 Stunden im Jahr im Stau stehen. Das will ja eigentlich gar keiner.
Es ist lange Zeit haben sie lieber Software entwickelt, damit es nicht gemessen wird. Ich weiß nicht, ob es bei BMW auch so extrem war.
Ja, ich glaube, das haben alle gemacht. Das ist so, da ist dann aber wohl einfach auch wieder die Gier von einigen wenigen dafür verantwortlich gewesen. Ich glaube nicht, dass irgendein Ingenieur, der sich mit Motorentechnik richtig gut auskennt und das letzte Zipfelchen Effizienz aus so einem Motor rauskitzeln möchte, irgendwann aufgestanden ist und gedacht hat, so ey geil, wir bescheißen jetzt mal alle Abgaswerte. Das kam nicht von den Ingenieuren, so denkt ein Ingenieur nicht. Das so denkt ein Controller, jemand, der auf Gewinnmaximierung raus ist. Und das ist vielleicht das Falsche. Das ist aber egal, wenn du egal, was du machst, wenn du auf Gewinnmaximierung raus bist und eine fette Rendite haben möchtest, dann machst du halt auch schlechte Sachen für die Gesellschaft. Das sehen wir jetzt bei VW. Das ist ein Managementfehler. Das sind keine Fehler, die die Leute am Band gemacht haben oder irgendwelche Ingenieure. Das ist bei ganz vielen Medizinprodukten so. Das ist eigentlich überall, wo Geld, richtig viel Geld mitspielt. Das ist in der Immobilienblase in München so. Wenn jemand denkt, dass er intelligenter ist als der Rest und wenn ihm die Gesellschaft und die Menschen in dieser Stadt völlig gleich sind oder auch auf der ganzen Welt, dann passieren da böse Sachen. Und da müssten wir eigentlich gesellschaftlich hinkommen, dass wir so eine Sache nicht mehr verzeihen, sondern wirklich daneben stehen und sagen so, Leute, also du hast es jetzt ordentlich verkackt und dafür stellen wir dich auch an den Pranger. Ich meine, was Familie Porsche da mit VW durchgezogen hat, ist alles nicht cool. Das wissen die, glaube ich, selber. Denen ist es bloß völlig egal.
Und brauchen wir denn für eine Verkehrswende, die funktioniert, auch eine Wirtschaftswende?
Also wir brauchen natürlich nicht nur allein für die Verkehrswende brauchen wir eine Wirtschaftswende. Wir brauchen die Wirtschaftswende, damit wir eine natürliche Ressourcengrundlage haben für die nächsten Generationen. Also es kann doch nicht sein, dass wir darüber reden, dass das Klimaschutz Geld kostet. Im Endeffekt wird uns Klimaschutz ganz, ganz viel Geld sparen. Und sich hinzustellen, zu sagen, nach mir die Sintflut, ist mir doch egal, was meine Enkel da ausbaden müssen. Das ist ziemlich egoistisch. Also, da sollte man jeder Einzelne mal an sich denken. Und nur weil wir jetzt seit den 15 Jahren Ressourcen ohne Ende rausknallen und alles verfügbar war, heißt das ja noch lange nicht, dass es für immer so sein wird. Und man muss ja auch ganz deutlich dazu sagen, gerade Umweltaktivisten wie ich und Leute, die wirklich was ändern wollen, wir machen das ja nicht, weil wir irgendjemanden ärgern wollen, sondern es gibt eine wissenschaftliche Grundlage dafür. Das sind alles Fakten. Die können wir nicht mehr wegdiskutieren, außer du bist halt irgendwie so ein Aluhutträger. Und wir müssen halt einfach anfangen, diesen Planeten irgendwie zu retten. Wenn wir jetzt, wir können locker noch 200 Jahre so weitermachen. Gar keine Frage, kein Problem. Vielleicht werden es auch noch 300 Jahre. Aber danach wird's echt übel. Dann wird's richtig, richtig übel für jeden Einzelnen. Und das können wir doch nicht machen. Also da hat doch jeder von uns eine persönliche Verantwortung, sich hinzustellen, zu sagen, okay, mich kostet es jetzt eigentlich nur ganz, ganz wenig. Ein bisschen persönlichen Einsatz, vielleicht auch ein bisschen Geld. Aber das sind keine großen Schmerzen, die ich damit habe. Aber dafür sichere ich die Grundlage für die nächsten Generationen. Das ist eigentlich sollte das selbstverständlich sein, ist es bloß leider nicht.
Bei der Verkehrswende sagen natürlich viele, der Preis, den sie bezahlen, ist nicht nur ein bisschen was, sondern ihre Geschäftsgrundlage. Weil sie sagen, die Autofahrer, die einkaufen in der Innenstadt, die kommen mit dem Auto. Der Einzelhandel würde quasi ersetzt werden durch irgendwelche Cafés, aber nicht mehr als Einzelhandel funktionieren, wenn die Autos draußen bleiben.
Ja gut, aber man muss dazu auch sagen, dass jede Studie über Radverkehr und ÖPNV im Zusammenhang mit dem Einzelhandel zum Ergebnis kommt, dass mehr Radverkehr, dass mehr Fußverkehr einfach förderlich ist für den Einzelhandel. Das Auto ist nicht wichtig für den Einzelhandel, überhaupt gar nicht. Da sind wir ja wieder dabei. Es gibt wissenschaftliche Evidenzen dafür. Evidenzen dafür. Und sie werden einfach ignoriert, weil sie nicht ins eigene Weltbild passen. Super. Also, und es gibt ja auch ganz, ganz viele Lösungsansätze. Und natürlich, also wir sind ja auch gerade in einer Zeit der Transformation drin. Und wenn mir jetzt, was immer gerne raufgespielt wird oder wo sich viele Leute immer noch drüber aufregen, ist die Fraunhofer Straße. Da wurde Radfahrstreifen reingelegt und sehr wenig oder eigentlich gar nicht mit den Anwohnern, Gewerbetreibenden geredet. Und die Lösung, die da ist, die ist auch schlecht. Die ist nicht gut.
Was ist daran schlecht?
Ich meine, du hast rechts und links einen Radfahrstreifen, der mittlerweile eh immer nur zugeparkt wird von irgendwelchen Leuten. Also es ist ein bisschen mehr Qualität für den Radverkehr.
Kein Platz für Grün.
Gehwege sind immer noch viel zu schmal. Es ist so, das ist einfach nicht ganzheitlich gedacht. Der radikale Schritt, den ich gerne gehen würde, würde halt bedeuten, okay, wir ändern die Fraunhofer Straße komplett und es gibt da keinen Durchgangsverkehr mehr. Ich möchte doppelt so breite Gehwege da haben. Und gucken mal, dass wir noch irgendwie eine saubere Lösung finden, dass sich vielleicht Radverkehr und Straßenbahn noch einen Weg teilen können. Aber der MIV hatte da nichts mehr für mich zu suchen. Und da gibt es ganz viele Straßen, wo der Autoverkehr einfach nur stört. Und kein Anwohner, jetzt wenn jetzt gleich gerade wieder jemand Schnappatmung kriegt, es geht nicht darum, irgendeinem Anwohner was wegzunehmen, sondern es geht darum, den Anwohnern sogar mehr Lebensqualität zu geben. Weil keiner kann mir doch erzählen, dass er an seinem Fenster sitzt und sagt so, oh, das ist geil, heute sind schon 10.000 Autos an meinem Fenster vorbeigefahren. Das existiert nicht. Und hier gerade jeder einzelne Anwohner, jeder einzelne Gewerbetreibende wird einfach davon profitieren. Das ist ein Mehrwert. Umso mehr Radverkehr wir haben, umso mehr Fußverkehr und öffentlichen Nahverkehr wir haben, umso mehr haben wir alle. Wir nehmen niemandem was weg. Wir geben den Leuten eigentlich viel, viel mehr. Das ist zwar relativ schwierig zu begreifen im ersten Moment und im ersten Schritt, aber wenn wir jetzt die Vision, die ich im Kopf habe, wirklich umgesetzt kriegen, dann ist das Büllerbü hier. Dann ist das toll. Dann kannst du deine Kinder alleine in der Innenstadt spazieren lassen und du brauchst keine Angst davor haben, dass sie überfahren werden.
Die Vision von Büllerbü, das ist doch genau der Punkt. Wir haben am Anfang, weil wir so viel Quatsch schon miteinander geredet haben und immer wieder reden, unsere Rignose-Frage ganz vergessen. Wir haben ja am Anfang eigentlich immer das Thema, um die Menschen kennenzulernen, wie stellst du persönlich dir eigentlich München in 30 Jahren vor? Und was haben wir bis dahin erlebt, damit es jetzt so aussieht, wie es dann aussieht vor deinem geistigen Auge? Da war ich wirklich gespannt drauf. Das Büllerbü hat mich jetzt neugierig gemacht. Vielleicht holen wir das jetzt schnell nach. Wie sieht denn München im Jahr 2030 oder 2030 ist schon so nah. Wir nehmen mal 2040.
2040 ist aber auch ganz schön hart dran. Auch. Also sobald wir in einem Planungskontext sind, sobald wir in Gesellschaftsfragen drin sind, sind 15 Jahre ja auch nichts oder 16 Jahre völlig. Da müssen wir eher so im Rahmen von 80, 70, 100 Jahren denken, so ungefähr.
Naja, wir wollen es schon noch erleben selber.
Nee, also ganz, ganz wichtig, das muss auch jeder Einzelne von uns verstehen, das, was wir anfangen und das, was wir machen, davon werden wir relativ wenig profitieren. Das ist so, man sagt ja halt auch gern so dieses Sprichwort, wenn du anfängst, Bäume zu pflanzen, obwohl du weißt, dass du nie in deren Schatten sitzen wirst, dann hast du das Leben verstanden. Und
schöner Satz.
Da müssen wir auch hin. Da muss jeder Einzelne von uns sagen, ich weiß, mir persönlich bringt es jetzt vielleicht im ersten Schritt relativ wenig, aber es ist ja nur die erste Stufe. Das ist, und dann geht's weiter. Und ich hoffe, dass meine Kinder, meine Enkelkinder meinen Gedanken, meine Intentionen mittragen und dann weitermachen. Und dann sichern wir halt vielleicht eine Lebensgrundlage für alle hier. Und dann wird das auch was. Also wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass wir irgendwie eine großartige Veränderung kriegen innerhalb der nächsten 5 Jahre. Das ist ein sehr, sehr langer, harter Kampf. Und jeder, der Lokalpolitik macht, jeder, der sich mit so einem Thema auseinandersetzt, braucht erstens einen verdammt guten Therapeuten und zweitens muss er richtig viel Geduld haben. Und sobald du mit öffentlichen Stellen zusammenarbeitest, mit den Referaten, du brauchst halt sehr, sehr viel Geduld und du brauchst eine sehr, sehr hohe Frustrationsschwelle.
Ist das auch ein Grund, warum du lieber in die, Aktivistenszene und ins Machen gegangen bist, anstatt in die Politik?
Ja, das eine schließt halt das andere nicht aus. Also
Das heißt, gehst du noch in die Politik?
Ich will, auf jeden Fall. Also, ich will auf jeden Fall in den Stadtrat.
Welche Partei? Liste Martin Laschewski.
Ja, das ist zurzeit noch das Schöne. Dadurch, dass ich parteilos bin, redet jeder mit mir. Das ist sehr, sehr angenehm. Ist relativ klar, wo ich hin möchte, in welche Partei. Das ist auch kein großes Geheimnis.
Die Grünen. Es gibt ja auch noch die ÖDP im Stadtrat.
Mhm. Ich möchte Politik machen.
Also im besten Fall Regierungsbeteiligung. Opposition.
Im Grunde genommen, also im tiefsten unseren Herzen sollte jeder Sozialdemokrat sein. Es ist nur leider so, dass die SPD nur noch wenig mit Sozialdemokratie zu tun hat. Die Linken haben die besten Ideen. Sind leider gesellschaftlich zurzeit nicht umsetzbar. Die Grünen, wir haben Robert. Das ist der Wahnsinn. Also das ist selten so einen guten Politiker gesehen und selten einen Mann erlebt, der mit so viel Sachverstand, mit einer inneren Ruhe da rangeht und Sachen wirklich auch ändert und anpackt, steht für mich auf einer Stufe mit Willy Brandt. Eindeutig.
In seiner Kommunikationsfähigkeit auf jeden Fall.
Und
in der Sachpolitik haben wir, glaube ich, jetzt wieder einige Schnappatmung bekommen.
Ja, aber wenn wir uns an Sachpolitik angucken, was die CSU und CDU die letzten 16 Jahre hingekriegt hat, ist auch nicht viel. Also das ist ja auch das sobald man in der Bundespolitik drin ist, und es ist auch schon in der Lokalpolitik, wird alles zerredet. Und von deiner Grundidee bleibt ja meistens nur noch relativ wenig übrig. Und umso höher du gehst, wenn du in den Landtag gehst, wenn du halt dann in den Bundestag gehst, umso weniger von deiner ursprünglichen Idee bleibt ja übrig. Und die ursprüngliche Idee kann ja richtig, richtig gut gewesen sein. Aber dann muss man auf diesem Weg, um überhaupt irgendwas umzusetzen, so viele Kompromisse machen, dass dann natürlich zum Schluss eine weichgespülte Nummer übrig bleibt, wo viele dann daneben stehen und sagen, ja, das bringt dir jetzt auch nicht viel. Ja, haben sie ja halt auch recht, weil die Grundidee einfach weichgespült werden musste. Noch schlimmer ist es ja im EU-Parlament.
Bist du dann bei der Demo dabei gewesen gegen die mangelhaft erscheinenden Fortschritte beim Ratentscheid vergangene Woche auf dem Marienplatz? Diese Woche?
Ja, nee, das ist...
Weil das genau deiner Meinung nach eben zu viel Kritik ist für den Weg, der eigentlich richtig rum eingeschlagen ist?
Jein. Ich bin ein großer Fan von Zuckerbrot und Peitsche. Also, ich meine, wir das ist ja auch das Tolle am Aktivistendasein. Man darf auch aufhauen. Was wir ein bisschen zu wenig machen, ist zu loben. Und ich glaube, jeder Lokalpolitiker, der hasst die Radlbubble, weil die Radlbubble auch sehr, sehr... das ist schwierig.
Immer nur am Meckern.
Ja. Es wird immer nur gemeckert und es wird immer nur raufgehauen. Und natürlich gibt es öfters mal Lösungen, die keine guten Lösungen sind oder von der Grundidee nicht mehr viel übrig geblieben ist, aber nur so umsetzbar sind. Und dann müssen wir halt auch daran gucken, wir haben halt keine absolute Mehrheit. Und Gott sei Dank leben wir in keiner Diktatur, wo wir einfach sagen können, okay, es wird jetzt so gemacht und fertig, hier redet keiner mehr mit. Deshalb sollten wir vielleicht auch teilweise ein bisschen mehr loben. Also ich meine, es gibt Leute beim Mobilitätsreferat, die machen großartige Arbeit. Mega. Das ist richtig toll, was sie machen. Da bin ich total begeistert von ihnen. Und dann steht das Mobilitätsreferat auch da und malt 6 Meter Gehweg mit Radfahrkombination rot an und sagt, hey, das ist jetzt ein Sicherheitsfeature. Wo ich daneben stehe und denke so, naja, ist jetzt nicht wirklich geil hier. Also Farbe ist erstmal keine Infrastruktur. Und zweitens hätten wir... Nein, müssen wir auch den Mut haben, eine Donnersberger Brücke komplett umzubauen. Die muss ja eh saniert werden. Also muss da halt wirklich Fläche für Fuß-, Radverkehr hin und ÖPNV. Und wenn sich dann der Autofahrer noch mehr totstaut in dieser Stadt, ist es mir persönlich relativ egal, wenn wir bis dahin es geschafft haben, den öffentlichen Nahverkehr und alle anderen Infrastrukturen so gut auszubauen, dass keiner mehr aufs Auto angewiesen ist.
Vielleicht nochmal so konkrete Beispiele, was du direkt dir wünschen würdest, beim Radverkehr in München zu verbessern. Wo müsste man ansetzen, wenn du jetzt in den Stadtrat kommst zum Beispiel?
Eigentlich ist es ja genau das, was der Radentscheid gefordert hat. Eine sichere, durchgängige Fahrradinfrastruktur. Mir nützt der beste Radweg von 300 Metern nichts, wenn ich danach auf eine Kreuzung geschubst werde und dann wieder einen Radschutzstreifen im Mittellager habe, dass links und rechts von dir ein 12-Tonner steht und du eigentlich denkst, okay, jetzt war es das schon wieder gewesen. Es nützt mir, Radschutzstreifen nützen mir gar nichts, wenn die KVÜ nicht noch stärker kontrolliert, wenn die immer zugeparkt sind. Es ist so, wir brauchen ja mehr Polizisten, die auch überwachen, dass das geltendes Recht in der StVO auch einfach umgesetzt wird. Also wenn ich allein gucke, jeden Morgen fahre ich an der Donnersberger Brücke da lang, Fahrzeuge über 12 Tonnen oder 7,5 Tonnen müssen in Schrittgeschwindigkeit abbiegen. Die LKWs kommen die Donnersberger Brücke runtergeschossen, wollen rechts abbiegen in die Arnulfstraße. Ich habe da noch nie einen LKW, kein Flixbus, kein nichts gesehen, was da in Schrittgeschwindigkeit abgebogen ist. So, und dann wird halt nochmal ganz schnell, oh, die Ampel ist schon gelb, da wird nochmal rübergeknallt, aber dann reicht noch nicht mal die Todzeit aus, die Zeit, wo alle Ampeln rot sind, damit die Kreuzung geräumt werden können, reicht dann noch nicht mal aus. Und du kriegst grün und da schießt dann einfach ein 12-Tonner an dir nochmal schnell vorbei. Wo ich mir denke so, ach, boah, das ist, also die Regelungen sind ja auch schon da. Es ist bloß, dem Autofahrer wird auch viel zu viel durch... Also eigentlich... Ja, also die besten Regelungen bringen nichts, die beste Infrastruktur bringt nichts, wenn nicht konsequent kontrolliert wird. Und da müssen wir noch einiges in München tun. Also auch wenn die KVÜ jetzt super tolle Smartphones gekriegt hat und viel, viel effektiver arbeiten soll. Und da muss man halt vielleicht auch mal loben bei mir.
KVÜ steht für?
Kommunale Verkehrsüberwachung.
Ah.
bei mir in Neuhausen kontrollieren die jetzt richtig, richtig gut und halten mal auch die Anwohnerstraßen frei, gerade die Kreuzungsbereiche, damit die Feuerwehr da durchkommt. Da ist schon in den letzten Jahren ordentlich was passiert. Aber es reicht leider immer noch nicht aus. Also, und es ist kein Kavaliersdelikt in meinen Augen. Wenn du abgesenkte Bordsteine zuparkst, dann weißt du, du behinderst damit jemanden, der im Rollstuhl sitzt oder eine Mutti mit Kinderwagen. Und du behinderst ja auch einen alten Opi mit seinem Hacken Porsche. Der kann den abgesenkten Bordstein dann in dem Moment auch nicht nutzen. Oder jemanden mit einem Rollator. Das ist dir bewusst. Dir ist es nur völlig egal, weil die Konsequenz daraus ist, naja, 25 Euro. Vielleicht 35 ist nicht viel. Und da müssen wir weg. Ich bin ein ganz großer Fan davon. Ich hätte gerne, dass er jedes Feuerwehrauto einen richtig fetten Bullfänger vorne dran hätte. Und dann wird dann einfach mal so eine Testfahrt durch die Anwohnerstraße gemacht und alles, was im Weg steht, wird weggeschoben. Und dann ist es halt, die Kosten muss dann halt der Halter selber tragen von seinem Fahrzeug.
Dann wirst du nicht mehr in den Stadtrat gewählt. Auch obwohl, vielleicht reingewählt schon zum Bürgermeister wird es dann vielleicht nicht mehr.
Ich meine, wenn jemand bewusst sich dazu entscheidet, geltendes Recht zu brechen und wir einfach eigentlich ziemlich inkonsequent daneben stehen und sagen, ja, es kostet dich jetzt 25 Euro, dann brauchen wir ja auch nicht erwarten, dass sich irgendjemand daran hält. Ich meine, es ist halt, einen Autofahrer zu erziehen ist noch schlimmer als Kinder zu erziehen, in meinen Augen.
Ihr habt ja ein bisschen Erziehungsarbeit, kommen wir nochmal zu deinem wirklichen praktischen Geschäft, geleistet in der Landwehrstraße, wo du vielleicht nochmal erklären kannst, was ihr da genau gemacht habt. Ich habe schon erwähnt, da standen plötzlich Parklets in einer Straße, die bisher den Autos gehört hat.
Ja, ist ja eigentlich...
Wie viele und wann und was?
Ja, wir haben es ja von 2020 bis 2023, also 3 Jahre lang die Landwehrstraße bespielt. Und im Rahmen des Mobilitätskongresses, der parallel zur IAA gelaufen ist. Und da haben wir dann einfach angefangen, weil die Landwehrstraße komplett versiegelt ist. Also gibt's keinen Baum, keinen Grün, kein nichts. Und nur geparktes Blech. Und die Leute konnten sich halt im öffentlichen Raum auch gar nicht aufhalten. Ohne Schatten, ohne Aufenthaltsqualität. Und da sind wir dann reingegangen und haben halt Parkplätze in kleine grüne Parks verwandelt, in Aufenthaltsflächen. Wir hatten ein Parklet, was ein großes Schachspielfeld war. Und haben halt einfach für Aufenthaltsqualität gesorgt und dass die Leute sich wieder begegnen können. Und das haben wir 3 Jahre gemacht und sind dann im 3. Jahr zum Entschluss gekommen, dass es für eine bürgerschaftliche Initiative nicht stemmbar ist. Die Landwehrstraße hat so viele Probleme, dass wir es einfach nicht lösen konnten und da dann leider auch nicht genügend Unterstützung in meinen Augen von der Stadt bekommen haben.
Hättet ihr euch gewünscht an Unterstützung?
Ich habe es probiert im 3. Jahr, wo uns alles um die Ohren geflogen ist, dass das AKIM, also dieses Kriseninterventionsteam im öffentlichen Raum mit reinkommt und mit den Anwohnern und auch mit der Szene, die in der Landwehrstraße vorherrscht, redet und dafür Ruhe reinsorgt. Wir hätten mehr Unterstützung vom KVR gebraucht, dass leider auch mehr kontrolliert werden muss. Wir hätten auch mehr Unterstützung von der Polizei gebraucht, aber dadurch, dass es gerade mir unser Projekt immer in der Sommerzeit ist, waren halt alle im Urlaub gewesen, gefühlt. Ich habe mich da wirklich in 23 auch sehr, sehr allein gelassen gefühlt. Es ist halt, auf der anderen Seite ist es auch so, man kann sich in der Landwehrstraße nur die Finger verbrennen. Das ist halt einfach so. Und egal, wo diese Straße sein würde, es ist ja noch nicht mal die Nähe zum Bahnhofsviertel, die das Problem ist. Diese Straße könnte mitten in Bogenhausen sein. Also 300 Meter mit der Szene, die da vor Ort ist, den Boardinghäusern, den Arbeiterstrich, der Drogenhilfseinrichtung. Das ist zu viel für eine Straße. Das ist, wenn wir das in der Dichte auf die Leopoldstraße packen, kippt die Leopoldstraße auch. Und ich will ja nicht, dass da irgendjemand wegkommt und dass es gentrifiziert wird. Ich mag das Bahnhofsviertel auch mit seiner Art, weil es sich wirklich mal nach Großstadt anfühlt. Ich glaube aber, dass die Leute da vor Ort noch mehr Hilfe brauchen. Ich finde von Condrops, die Hilfseinrichtung ist unheimlich wichtig. Die machen fantastische Arbeit da. Das ist super toll, was die machen. Es ist bloß nicht intelligent, dann in die Straße dann nochmal 3 Boardinghäuser reinzusetzen, wo Leute mit einem sehr, sehr kritischen sozialen Hintergrund dann die Dichte nochmal zusammenpacken. Und das ist dann immer ein großes Problem, wenn wir keine soziale Durchmischung mehr haben. Und da muss halt mehr... Erstmal anfangen, mehr Qualität reinzubringen, mehr Aufenthaltsqualität, weil Natürlich hält sich kein Münchner gerne in der Landwehrstraße auf. Warum denn auch?
Ja, der Blick auf die St. Paulskirche ist schön.
Die Blickachse ist mega. Die Blickachse ist eine der schönsten Achsen, die wir überhaupt in München haben. Aber das war es ja dann gewesen. Dann bist du ja innerhalb von 30 Sekunden damit durch. Dann hast du dir die Kirche angeguckt, sagst, oh, ist schön und läufst dahin. Und auf dem Weg dahin stolperst du halt über drei Bewusstlose, musst noch aufpassen, dass du nicht in die nächste Spritze reintrittst. Und irgendwelchen anderen Exkrementen ausweichen und dann, ja, hast du die Schnauze davon voll. Also wir sind das als Münchner ja gar nicht gewöhnt, dass immer eine Straße auch dreckig sein kann. Es ist faszinierend, wie sauber München ist und ich finde es eigentlich auch toll. Also andere Leute sagen, es ist spießig, ich finde es eigentlich ziemlich toll. Und ja, wir müssen in die Landwehrstraße richtig, richtig viel Arbeit reinpacken. Das funktioniert aber auch nur, wenn BA, Stadtrat, KVR, Polizei, alle Sozialreferat richtig eng zusammenarbeiten und richtig viel Geld. Leider bedeutet es auch, dass wir richtig, richtig viel Geld reinstopfen müssen. Dann können wir da auch eine Veränderung schaffen und auch das Klientel bewahren, was für mich auch ganz wichtig ist. Wenn es so weitergeht, wie es die letzten Jahre in München immer weitergegangen ist, dann wird das Ding durchgentrifiziert, dann haben wir da ein Hotel nach dem anderen zu stehen und dann haben wir wieder Verdrängung und dann werden die Leute halt einfach weitergeschubst.
Aber es ist ein schönes Beispiel, dass die Stadt ja riesige Programme macht, wie mehr Begrünung ins Bahnhofsviertel kommen kann, die Klimaanpassung und auch der öffentliche Raum im Bahnhofsviertel attraktiver wird und dann kommt eine Initiative wie eure und die Chance wird vertan. Ihr seid euch selbst überlassen.
Ist das ja gar nicht
symptomatisch für München?
Also man muss mal sagen, da sind wir wieder bei dem Zeitfaktor. In die Landwehrstraße werden jetzt vom Baureferat wirklich Bäume gepflanzt. Das ist Wahnsinn. Ich bin total begeistert davon. Da wird wirklich die Oberfläche aufgebrochen, dann werden Bäume reingepflanzt. Die Landwehrstraße wird in den nächsten 2-3 Jahren komplett anders aussehen. Also das macht mich wirklich richtig glücklich. Da bin ich total begeistert von der Stadt, von den Referaten und von der Politik gemeinsam. Also Veränderung ist möglich und Veränderung braucht vielleicht manchmal mehr Zeit, als ich auch bereit bin, eigentlich dafür zu opfern. Aber was ist denn die Alternative?
Ja, eben, ich kenne dich auch nicht unbedingt als geduldigen Menschen. Ich habe mich vorhin schon gewundert, dass du so selbstlos mal 100 Jahre für den Wandel zur Verfügung gestellt hast.
Das Ding ist halt einfach, natürlich bin ich total ungeduldig und ich bin immer ein Praktiker und ich will weniger reden, ich will mehr machen. Aber die Realität, damit muss man sich ja auch abfinden. Und irgendwann, ich musste jetzt auch lernen, in den letzten 3 Jahren meinen inneren Frieden zu finden mit mir selbst. Und wenn ich jeden Tag aufstehe und unglücklich bin und jeden Tag nur mit mir selbst kämpfe, dann macht das ja auch keinen Sinn. Dann macht es keinen Spaß, dann macht es keinen Sinn.
Und hast du da ein Tief durchlebt? Du warst ja in der zweiten Zwischennutzung oder in der nächsten Zwischennutzung auch mit deiner Werkstatt bei uns im Muckbook-Clubhaus Kickoff im Keller. Da war es ja eine ziemlich harte Zeit. Und ist das vielleicht so ein Tief, dass viele NGOs und, sage ich mal, engagierte zivilgesellschaftliche Initiativen, aber auch gemeinnützige Firmen, wie ihr sie seid, durchleben müssen und wo du vielleicht auch den Menschen was mitgeben kannst, wie sie aus dem Tief wieder rauskommen?
Durchhalten. Such den guten Therapeuten.
Also, ja, und irgendwie eine Perspektive, oder? Also, was hat dir denn die Kraft gegeben, da wieder hochzufahren und nicht zu sagen, ich schmeiß jetzt hin, mach doch euren Wandel allein?
Ja, weil es nichts ändern würde. Also, natürlich, ich stehe einmal im Monat Minimum da und sag so, ey, komm, leckt mich alle, ich gehe nach Hause, ich habe keinen Bock mehr. Dann sitze ich zu Hause und denke so, komm, morgen gehen wir wieder in die Werkstatt und machen weiter. Fordert schon für einen viel ab, aber es ist die Alternative, es ist halt nichts zu tun. Das ist auch noch schlimmer. Ich würde mich ja total langweilen. Also auch gerade jetzt haben wir wieder eine sehr krasse Hochphase, wo wir innerhalb kürzester Zeit viele Sachen nochmal schnell fertig machen müssen. Das zehrt unheimlich an den Kräften, aber ich meine, ich bin einfach nicht bereit aufzugeben. Das ist das, was, und das ist vielleicht auch das Ding, was viele andere Leute auch nach vorne treibt. Das ist halt die Leidenschaft für ein Thema. Und da sind wir auch wieder bei der Menschheitsgeschichte ganz schnell. Leidenschaft ist das, was uns nach vorne treibt. Und der unabdingbare Wille zur Veränderung und zum Besseren, zum Guten hin. Wenn halt aufgeben ist keine Option. War es noch nie und wird es auch, glaube ich, nie sein. Also weil dann hast du dich ja innerlich damit abgefunden, dass sich nichts verändern wird. Ist doch langweilig.
Passt auch nicht zur Menschheit. Das ist auch, denkt man, irgendeinen Weg finden die Menschen dann doch immer wieder Jetzt seid ihr aber wieder an dem Projekt auch und habt einen Weg gefunden, ein neues Projekt zu starten, auch wenn es nicht die Landwehrstraße ist. Und ich habe gesehen, eben ihr schraubt wieder, du hast gesagt, du hast bis heute Nacht wieder in der Werkstatt verbracht. Ihr seid in der Dachauer Straße ein Stück weiter die Straße runter, Bahnhofsviertel nördliche Seite. Und was baut ihr da gerade?
Gerade eben bauen wir so Inklusionstische, damit auch Rollstuhlfahrer auf dem Weihnachtsmarkt sich den einen oder anderen Glühwein reinschütten können.
Oh ja, das wird dann Zeit. Wir sind hier Mitte Dezember.
Ja, das es ist halt immer schwierig, dass bis so ein Ding durch den Bezirksausschuss durch ist, bis das Direktorium Gelder freigibt und alles drum und dran. Wir sind zu spät, klar.
Aber wiederverwertbar für die nächsten.
Immer. Jahre. Das ist ja, wir haben ja ein modulares System entwickelt, wo man halt einfach auch alles, was wir bauen, immer darauf geachtet wird, dass es mit anderen Modulen von uns kombinierbar ist. Und ich sehe es ja jetzt so, ja, wir sind dieses Jahr ein bisschen spät dran. Der kann dann halt noch 1-2 Wochen, 10 Tage genutzt werden. Aber dafür steht er dann bei uns und im nächsten Frühjahr kann er sofort auf die Straße rauf. Und das, was wir wollen, ist ja so, wir wollen ja der Verkehrswende und anderen NGOs und Akteuren dieser Stadt halt auch Material zur Verfügung stellen, dass sie halt einfach nicht so leiden müssen wie ich die letzten 3 Jahre, sondern dass da auch wirklich Material dasteht, was man sich leihen kann, womit man einen Straßenraum umbauen kann und schön gestalten kann.
Die Vision musst du, oder dieses Angebot des Freiraumviertels musst du jetzt nochmal ein bisschen genauer ausführen für die ZuhörerInnen.
Ja, es ist halt, es gibt viele bürgerschaftliche Initiativen oder Nachbarschaften, die einfach sagen, hey cool, ich will was vor der Haustür machen bei uns. Und dann stehen sie da mit einem Akkuschrauber und einer Stichsäge und kommen halt einfach nicht weiter.
Diese Parklets zum Beispiel.
Genau.
Die ja auch von der Stadt gewünscht und gefördert werden.
Ja. Mhm. Und das ist auch klar, dass man da nicht weiterkommt, weil die meisten Leute haben ja eh einen Beruf und Leute, die sich engagieren, sind ja eh schon immer eingespannt. Also ich finde es immer faszinierend, wenn eine Mutti von 3 Kindern und einen Vollzeitjob sich dann nochmal im Bezirksausschuss engagiert und sagt, ja komm, wir gehen jetzt nach vorne. Also die Leute, die eh schon komplett unter sind, die engagieren sich dann noch. Das ist ja überall so. Und dass man denen halt wirklich was an die Hand geben kann und sagen kann, du pass mal auf, du brauchst nicht so hart leiden wie ich und kriegst jetzt von uns die Module hingestellt, dann kannst du Lego spielen damit und dann kannst du dich selbst entscheiden, will ich mehr Aufenthaltsfläche haben, will ich eine Fahrradabstellfläche haben oder auch eine Fahrradreparaturstation oder mehr Pflanzen und dann kann es schön kombiniert werden wie im Lego-System. Und dann hast du dein eigenes persönliches Parklet vor der Tür.
Das heißt, ihr habt ein Design entwickelt wie so ein Schweizer Messer? Das auf die Maße der Parkplätze auch ausgerichtet
ist. Genau, also wir haben ja immer so die 2 Meter Tiefe, 5 Meter Breite, beziehungsweise 10 Meter Breite bei 2 Parkplätzen. Und da im Grunde ist es kein Geheimnis, was wir gemacht haben. Es ist eine logische Konsequenz. Also auch wir haben im ersten Jahr mit diesen Paletten angefangen. Das Palettengrundmaß ist halt 1,20 m x 80. Darauf basieren, auf diesem Maß basieren eigentlich auch unsere Module. Also entweder die Größe oder ein Teil davon. Und so machst du dann eine Kombinierbarkeit rein. Also Normierung ist halt einfach ein tolles Thema, weil auf einmal passen alles auch in LKW rein. Du kannst es ins Hochlager stellen, was ja auch immer wichtig ist, dass man sich darum kümmert, wie kann es eingelagert werden und wie kann auch ja in Fließbandproduktion jetzt bei uns im Winter durchproduziert werden, ohne dass das alles nur Prototypenstatus ist und immer eine kleinteilige Einmanngeschichte ist. Und dann hoffen wir, dass es dann dieser Baukasten dann dazu beiträgt, dass sich viele Bürger auch viel schneller daran hinkommen und sagen, hey cool, ich will mich jetzt auch engagieren, ich habe eine Nachbarin, mit der würde ich das gerne machen. Und dann kriegen das auch 2 Leute gestemmt. Also, und wenn du nicht mehr um Aufbau und Abbau kümmern musst und das Material hingestellt kriegst und dann schön bepflanzt und für den Unterhalt sorgst, dann kriegen das auch relativ kleine Gruppen hin.
Coole Sache. Wusste ich in der Form noch gar nicht. Kann man das auf der Website finden oder wie erreicht man euch jetzt, wenn man diese Möbelkooperation anstrebt?
Also mein super, super tolles Website-Team hat ja gesagt, dass sie mir das zu Weihnachten schenken und zu Weihnachten die neue Website online ist. Ich hoffe mal, dass sie das, also dann kannst du mir natürlich alle Informationen auch über dieses super tolle modulare System bei uns auf freiraum-viertel.de angucken und dann werden wir halt natürlich im Frühjahr damit in die Kommunikation reingehen.
Wir werden auf jeden Fall in den Shownotes irgendwie einen Weg zu Martin Laschewski weisen. Schaut danach, da findet ihr den Link, die E-Mail oder was auch immer wir da zur Verfügung stellen können. Spannende Themen, die wir auf jeden Fall mitgenommen haben. Und wir möchten natürlich auch immer gerne so ein bisschen in die Seelen blicken und dazu lernen, was hat die Menschen, die hier diese spannenden Dinge erzählen, geprägt? Was hat ihnen auch die Kraft gegeben, durchzuhalten und Mut gemacht und Inspiration gegeben? Deshalb vielleicht auch an dich die Frage, welches Buch, welche Personen kannst du empfehlen, mit denen man sich beschäftigen sollte oder auch Websites?
Schwierig.
Oder liest du nicht, schraubst nur.
Ah, nee, ich kann sogar lesen. Im Grunde genommen alles von Katja Diehl ist empfehlenswert. Es gibt
Autokorrektur und so.
Es gibt so viele Leute, die sehr tolle Sachen schreiben und ich meine, im Grunde genommen ziehe ich meine Inspiration eigentlich eher aus Musik, aber
auch gut.
Wieder einen
Songtexte oder
ja.
Generell der Beat.
Naja, nee, es ist schon die höchste Poesie, wenn man sich gute Bands anhört.
Was hörst du?
Ja, ich bin irgendwie mittlerweile jetzt echt wieder bei den 80ern angekommen. Und dann viel New Order, das ist The Smiths sind einfach super toll. So eine Geschichten. Ja, aber.
Das läuft dann auch in der Werkstatt.
Das läuft, ja, laut. Dauer, es ist toll, dass ich habe Gehörschutz mit Bluetooth-Funktion. Also da kann ich an der Tischkreissäge stehen und dann immer.
Cool.
Das ist mega cool. Also nennt sich Worktunes, kann ich nur empfehlen. Ist super, super toll. Und ich glaube, du kannst aus allem Inspiration ziehen. Und du kannst auch Inspiration auch, ja, weiß nicht, aus den Großeltern ziehen. Also, weil du vorhin auch gefragt hast, wo ich mein handwerkliches Geschick her habe, das habe ich eindeutig von meinem Opa. Und der hat mir auch einen ganz wichtigen Leitspruch gesagt. Er hat immer gesagt, so entweder wir machen es richtig oder wir machen es gar nicht. Und dann immer, wenn ich dann so in so ein Gehässel reinkomme und mir denke, so, ach komm, dann lass uns irgendwie durchrutschen, dann kommt mir dieser Spruch in meinen Gedanken und dann denke ich mir so, okay, nee, wir setzen uns jetzt hin, wir machen uns noch ein bisschen mehr Arbeit und dafür wird's gut und dafür wird's richtig. Mhm. Und ich glaube,
war der beruflich Handwerker?
Ja, Elektromeister.
Elektromeister.
Ja, den Meisterbrief brauche ich auch irgendwann nochmal an meiner Wand.
Was hast du für ein Handwerk gelernt?
Ich bin Fachinformatiker und Mediengestalter, komischerweise.
Ja, das ist weit weg vom Schraubenzieher, aber...
Ja, aber es ist doch toll, was mit Zeit. Also ich bin halt jahrelang auch in der IT durch die Gegend gerannt und war immer unglücklich gewesen. Und dann was mit seinen Händen zu schaffen, ist dann wirklich doch das Tolle. Und das Handwerk ist auch was richtig, richtig Tolles. Also ärgert eure Eltern, geht ins Handwerk, das ist mega.
Du kannst auch nicht so einfach von der KI ersetzt werden in deinem jetzigen Job.
Die KI wird sowas auch nie ersetzen. Das ist alles okay. Also bis der erste Roboter kommt, der einem die Haare schneidet oder den Dachstuhl baut, das wird noch eine Weile dauern. Und ich glaube, umso mehr du maschinell produzieren kannst, was irgendwie immer aus einer weiß nicht, Bits and Bytes Bubble kommt, umso mehr wird, glaube ich, das geschätzt, was wirklich von Hand geschaffen worden ist. Also ich meine, du kannst ja auch Bücher und Gedichte von der KI schreiben lassen und die sind teilweise auch okay, ja. Aber das ist nicht
tolle
das.
Podcasts kann man auch aufsagen lassen.
Es ist nicht das, was wirklich der Mensch an sich schafft. Also es kann mir nicht erzählen, dass irgendwie eine KI irgendwann einen Songtext von Robert Smith schreiben kann. Also das wird nicht funktionieren.
Ja, komm. Ja, da gibt es ja schon genug Tests, wo auch Experten und Musikkenner und Musikkritiker immer wieder drauf reinfallen, welche sogar hier Literaturkritiker, wenn sie irgendwie Verse von großen Poeten vorgelegt bekommen und einer ist gefaked, dass sie sich schwer tun, welcher ist der Fake und eigentlich nicht wirklich erkannt wird. Was ist von der KI?
Aber ist KI zum Schluss nicht auch nur ein Handwerkszeug, was du gut
ja,
nutzen kannst?
Ja, das ist, glaube ich, also, du musst es halt gut programmieren sozusagen. Du programmierst halt anders.
Naja, du musst es halt gut nutzen. Und, also ich meine, in den 90ern war es die Suchmaschine, die dir erstmal ganz, ganz viel aufgelegt hat. Entweder man hat es gut genutzt, also man kann Google gut nutzen und man kann Google auch sehr, sehr schlecht nutzen.
Ja.
Und genauso ist es halt auch mit einer KI. Also ich meine, mein ganzes schreinerisches Talent und Können und Wissen habe ich von YouTube. Mhm. Das ist mega. Oder von Instagram. Ich meine, da gibt es auch so viele tolle Nachwuchsleute, die so guten Content liefern. Das ist faszinierend. Und du kriegst es alles auf deine Couch geliefert und kannst den nächsten Tag dann Sachen ausprobieren und nochmal nachlesen und gucken, wie andere das gemacht haben. Es ist toll. Also das ist Internet einfach zum Kommunizieren so und zur Wissensverbreitung einfach so mega genutzt werden kann. Das ist eigentlich genial. Gut, wir nutzen es dann hauptsächlich, um uns Katzenvideos anzugucken und irgendwie so einem orangenen Typen seine Parolen uns darüber lustig zu machen. Also das ist auch, alles hat seine gute und schlechte Seite. Das ist halt, ja.
Aber auf jeden Fall die guten Seiten von Martin Daschewski, die könnt ihr bald auf Weihnachtsmärkten sehen und an Straßenecken und auf Parkplätzen, die leergeräumt sind von stehendem Blech. Danke für die Einblicke in das bewegte Leben eines sogenannten Fahrradaktivisten, der im Grunde jetzt als Geschäftsführer der Freiraumviertel GmbH einen ganz spannenden Weg auch für die Umgestaltung der Stadt eingeschlagen hat, in dem normierte modulare Möbel angeboten werden, um den Freiraum besser zu nutzen. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Martin, und viel Glück weiterhin bei deinem Schaffen, viel Kraft und danke für das, was du hier schaffst.
Jo, danke.
Das war ein neuer Impuls vom Munich Next Level. Wir sagen danke fürs Zuhören und hoffen, dass du für dich persönlich etwas mitgenommen hast. Der Podcast wird kuratiert vom Munich Next Level, dem Think Tank und Innovationsnetzwerk des Stadtmagazins Muckbook. Wenn du mitwirken möchtest oder mehr über das Projekt erfahren willst, findest du alle Infos im Web unter muckbook.de.